Anstoß, der Fußball-Podcast.
So, wenn ihr euch jetzt fragt, warum redet der Typ da so leise, das liegt daran, dass meine Tochter krank im Bett liegt mit Fieber. Ich sitze hier im Podcast-Keller und muss ein bisschen leiser reden. Und warum hat sie Fieber, ist doch völlig klar, weil du, Fabian, in der vergangenen Woche, in der vergangenen Folge so laut ins Mikrofon genießt hast. Da gibt's einen kausalen Zusammenhang. Ich bin mir ziemlich sicher und ich werde auch noch ein medizinisches Gutachten nachreichen, das diesen Zusammenhang bestätigt.
Und immer wieder dieses alte Fieber, das sich anfühlt, als wird die Zeit stillstehen. Da fällt mir ein, dass natürlich habe ich erstmal großes Mitleid damit, weil ich kenne das ja, wie das mit Kleinkindern ist. Also ich weiß ja ganz genau, was du meinst. Die Kinder tragen ja auch so viele Erkältungen mit ins Haus. Hier ist Anstoß, hier ist euer Familien mit Kleinkinder-Podcast für Groß und Klein. Erziehungstipps für junge Mütter und junge Väter. Denn ich kenne das ja auch. Ich meine, ich bin ja nun auch, das wissen ja nun wirklich alle, ich bin ja nun gerade Onkel geworden. Die kleine Ilvi ist auf der Welt und die Kinder, es ist ja so schön, man kommt nach Hause und natürlich können sie dann auch mal erkältet sein oder können auch mal Unfug bauen. Aber wenn sie einem dann ein kleines Lächeln schenken und wenn man sie dann mal auf den Arm nehmen kann, dann hat man sofort wieder alles vergessen. Du merkst, ich bin voller Liebe und Stichwort altes Fieber, war das auch das, was Campino und Jürgen Klopp in Mainz gesungen haben, als sie da durch die Straßen gezogen sind und auf die alten Zeiten angestoßen haben. Ich glaube, Jürgen Klopp hat da ja eine große Party veranstaltet, aber natürlich möchte ich, und das ist natürlich viel wichtiger.
Wahrscheinlich haben die gesungen an Tagen wie diesen. Das ist doch der Song, der rund um die Dortmunder Meisterschaft 2011 immer wieder angestimmt wurde.
Das stimmt, aber ich möchte natürlich, das ist noch viel wichtiger, erst einmal von der ganzen Anstoßredaktion alles Gute wünschen, dass deine Tochter dann schnell wieder auf die Beine kommt. Du hast ja gesagt, sie darf jetzt ein bisschen Hörspiele hören, aber damit es ihr nicht noch schlechter geht, hast du gesagt, alles außer die alten Anstoßfolgen, ne? FSK, wie alt ist deine Tochter jetzt mittlerweile?
Noch acht, demnächst neun. Anstoß ist ja ab 6, FSK 6, also dürfte sie schon hören, aber sie hört den Checkpot, das ist der Podcast von Checker Tobi, ein Konkurrenzprodukt, das aber völlig in Ordnung ist. Also das kann ich nur unterstützen, da lernt man auch noch viel dabei.
Soll ich mal zu Beginn, also erst einmal muss man sagen, du bist Michael Augustin, ich bin Fabian Wittke, du zeichnest im noch nobleren Nobelkeller auf und ich im noch nobleren Nobelviertel. Du merkst auch, dass meine Sprache und all das, was dazugehört, noch so ein bisschen hakt. Warum das so ist, das kann ich gleich erzählen, denn für mich ist es noch sehr, sehr früh an diesem Montag. Aber ich steig mal ein mit einer sehr schönen Nachricht von einem Stussi aus der vergangenen Folge. Man könnte auch sagen Hörerfeedback. Und zwar hat sich hier Folgendes zugetragen. Lieber Fabian, lieber Michael, dank Anstoß bin ich bei euch immer auf dem Laufenden, was beim Fußball so los ist. Vor allem, was im Norden los ist. Aber ich finde es auch interessant und spannend, was euch neben dem Fußball alles so beschäftigt. So wie bei dir, Michael, die Diskussion über die Olympiade in Hamburg. Ich weiß jetzt auch, dass ihr im Mai einen Bürgerentscheid haben werdet zum Thema Olympia in Hamburg. Und Fabian, ich bin durch dich auf Amanal Petros aufmerksam geworden. Ich laufe ja selbst auch mehrmals die Woche, bin auch schon mehrere Marathons gelaufen auf der Straße und in den Bergen. Aber durch dich bin ich gestern vom Fernseher gehockt. Genauso steht es hier, und habe mir den Livestream aus Valencia angeschaut und Amanal Petros bei seinem fantastischen Rennen verfolgt. Das ist mir so aufgefallen. Ja, es geht bei euch um Fußball, aber drumherum auch noch um so viel mehr. Danke dafür, schöne Grüße aus München von eurer Brigitte.
Ja, das ist ja lieb, ne? Und sie meint wahrscheinlich, dass aus heutiger Sicht vorletzte Wochenende, da ist Amanal Petros ja deutschen Rekord gelaufen beim Valencia-Marathon.
Genau, der hat sich den Rekord von Samuel Fitwi, der ja fit wie ein Turnschuh eigentlich auch ist, zurückgeholt. Er hatte ihn ja schon vorher und jetzt hat er ihn sich zurückgeholt. Amanal Petros, liebe Grüße an dieser Stelle. Also diese herzerwärmenden und gerade auch in der Weihnachtszeit wunderschönen, wohligen, wonnigen Nachrichten sind immer herzlich willkommen. Vielen Dank dafür. Ja, ihr findet Gehör. Alles angekommen.
Ja, und schreibt gerne, kommentiert unter Apple Podcasts oder auch bei Instagram anstoß-podcast lautet da unsere Adresse. Ihr könnt auch die Folgen bei Spotify kommentieren. Das hat Jürgen beispielsweise getan und der bezog sich auf deine Nieser vergangene Woche. Du hast ja laut ins Mikrofon genießt. Der Nieser des Genossen aus dem noch nobleren Nobelviertel war nicht von schlechten Eltern, ist bis in den Kopfhörer hinein nass geworden. Weiter so. Ja, eigentlich ja schön, ne? Wir machen Fußball-Podcast und am Ende wird nur das erwähnt, was gar nichts mit Fußball zu tun hat. Aber ja, der Nieser hat hohe Wellen geschlagen und auch viele Bazillen verstreut. Und ja, was ich jetzt davon habe, das habe ich ja eingangs erwähnt. Aber heute reden wir ganz bestimmt auch über Fußball. Wie geht's dir gesundheitlich? Müssen wir uns gleich wieder die Ohren zuhalten? Müssen wir damit rechnen, dass du gleich wieder laut ins Mikrofon niest? Oder passiert das heute nicht?
Ja, wie ich ja eingangs schon gesagt habe, du weißt ja, wie das mit Kleinkindern ist. Sie bringen dann immer mal was mit. Aber tatsächlich hatte meine kleine Nichte auch so eine kleine Rotznase und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass ich auch ein bisschen davongetragen habe. Aber du weißt ja, wie das ist. Man ist voller Adrenalin, man ist voller Endorphine, man ist voller Glückshormone. Also von daher, das ist ja als junger Onkel, der ich jetzt ja bin, ist das natürlich eigentlich auch völlig egal. Aber Stichwort Olympiade, bevor wir dann auch gleich...
Olympiade ist ja sind ja die 4 Jahre dazwischen, ne? Sie meint die Olympischen Spiele.
Ja.
Das ist jetzt Klugscheißer Augustin aus dem Podcast-Keller, aber ja, wir wissen, was gemeint war.
Das finde ich gut, dass du das aufgeklärt hast. Aber da muss ich dir ja natürlich eine Frage stellen, was hat es denn damit auf sich? Was hast du denn da, du hast da irgendwas moderiert, oder?
Nee, ich moderiere heute Abend eine Veranstaltung,
wo
eine
muss ich
Podiumsdiskussion.
Wo muss ich hinkommen? Wo muss ich Jörg Dahlmann nachmachen?
Kann ich das? Ich habe noch eine Frage, Herr Augustin. Wer nicht für Olympia ist, der ist eine Heulsuse.
Ja, genau. Du bist herzlich eingeladen. Alle sind herzlich eingeladen ins Haus der Kirche Hamburg-Niendorf. Da gibt es eine Podiumsdiskussion. Hamburg bewirbt sich ja um die Olympischen Spiele 2036, 2040 oder 2044. Irgendwann dann gemeinsam mit der Rhein-Ruhr-Region, mit Berlin und mit München. Ja, und heute wird diskutiert mit einer Sportlerin, einer paralympischen Sportlerin, mit dem Leiter der Hamburger Bewerbung und noch mit ein paar anderen Leuten eine Podiumsdiskussion. Ich moderiere das Ganze. Das meinte sie wahrscheinlich. Ja. Aber da geht's nicht um Fußball, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Da geht's um die Olympischen Spiele, um die Hamburger Olympiabewerbung. Wir haben ja hier in Hamburg am 31. Mai 2026 das Referendum. Dann dürfen alle Hamburgerinnen und Hamburger abstimmen, ob sie für oder gegen die Olympiabewerbung sind.
Hast du da schon eine Entscheidung für dich gefällt, die du jetzt hier auch nicht kundtun musst?
Ich lasse das mal heute Abend auf mich wirken und dann treffe ich die Entscheidung am 30. Mai 2026, also einen Tag vor dem Referendum. Bis dahin werde ich mir alle zur Verfügung stehenden Informationen einholen und auf Grundlage dieser Informationen werde ich meine Entscheidung dann fällen.
Ah, das finde ich gut. Das hast du sehr schön formuliert. Wollen wir damit reingehen in diese Folge, die schon auf die 8 Minuten 15 zusteuert? Du bist am Wochenende ja beim FC St. Pauli gewesen. Außerdem gibt es natürlich ein besonderes Ergebnis rund um den FC Bayern München. Urs Fischer ist back. Herr Fischer. Wie tief ist
das Wasser?
Ist das Wasser? Und natürlich wollen wir auch noch, hast du gesagt, über die Kartenpreise sprechen. Und außerdem...
Ja, WM 2026. Da muss man, glaube ich, Millionär sein, um sich da ein paar Spiele anzugucken. Oder zumindest erfolgreichere Podcasts haben als wir, die ganz viel Geld abwerfen. Nein, können wir auch kurz erwähnen, klar. Aber aktueller Fußball, München, Hamburg, die HSV-Auswärtsreise, 15.000 HSV-Fans in Hoffenheim werden wir auch nochmal streifen. Ja, damit sollten wir reingehen, finde ich, mit einem dieser drei Themen.
Ich habe ja gestern mal aus Spaß unsere Redaktionskonferenz, die ja natürlich immer sehr lang ist, meistens sind das so 3-4 Stunden, so im ersten Akt, dann haben wir hinten noch auf der Tagesordnung Dit und Dat stehen, ne? Und das habe ich ja mal gepostet und da ging es ja darum, was wir heute dann auch nochmal bereden wollen und da habe ich ja dann zum Beispiel auch dich nochmal daran ermahnt oder dich darauf hingewiesen, dass du das Wort Mindset natürlich heute nicht erwähnen darfst. Also darfst du natürlich, weil ich darf die Regeln ja nicht alleine machen. Aber wie schwer fällt es dir heute, das Wort Mindset nicht zu sagen? Dass bei den Bayern das Mindset nicht gestimmt hat.
Ja, ich achte jetzt ja sehr darauf, dieses Wort nicht zu erwähnen. Ich habe ja einen Folgentitel vorgeschlagen. Vielleicht heißt die Folge ja auch so. Auch da wird es ja nach Aufzeichnung noch eine mehrstündige Redaktionskonferenz geben. Wenn der FC Bayern Batz war der Folgentitel, den ich ins Rennen geschickt habe. Daniel Batz, Kicker 11 des Tages. Ne? Eigentlich die Nummer 3 hinter Zentner und Ries bei Mainz 05. Zentner ist verletzt. Lasse Ries hat dann wohl doch nicht so überzeugt. Und jetzt ist Daniel Batz, der mittlerweile 34 Jahre alt ist, zumindest vorübergehend die Nummer 1 beim FSV Mainz 05, hat am vergangenen Donnerstag sein Conference League Debüt gegeben, ist vielleicht einigen auch noch bekannt, weil er als Regionalliga-Torhüter beim 1. FC Saarbrücken damals unter Trainer Lukas Kwasniok auch einer der Pokalhelden Unentschieden war. Saarbrücken zog ja damals bis ins Pokal-Halbfinale ein und er hat gestern in München eine überragende Leistung gezeigt. Und die braucht es ja auch, um dem FC Bayern Punkte abzunehmen. Und ich habe das Spiel in voller Länge gesehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, es war so ein typisches Bayern-Spiel. So wie die Mainzer gespielt haben, hat das ja auch der FC St. Pauli vor gar nicht allzu langer Zeit bis in die Nachspielzeit auch einigermaßen erfolgreich gemacht. Da stand es 1-1. Am Ende haben die Bayern das Spiel gegen St. Pauli 3-1 gewonnen. Und Mainz hat aus einem tiefen Block sehr kompakt verteidigt. Ja, die Bayern hatten so ihre Schwierigkeiten, sind dann aber trotzdem in Führung gegangen. Und dann gab es ein relativ dummes Foul von Tom Bischoff auf der linken Abwehrseite, gar nicht weit weg vom Strafraum. Die Mainzer haben Freistoß ausgeführt und die haben ja nicht nur Daniel Batz im Tor, sondern einen 18-jährigen Riesenabwehrspieler aus Polen, Kaspar Potulski, der ist 1,95. Ich glaube, man wächst bis 19. Wie groß ist der denn erst, wenn er ausgewachsen ist? Vielleicht wird er sogar noch 2 Meter groß. Auf jeden Fall hat der den Ball reingeköpft, hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ja, und dann sind die Mainzer immer mutiger geworden, hatten auch im zweiten Durchgang hier und da so ihre Entlastungsangriffe, sind durch ein Kopfballtor deines Ex-Kielers Yesung Lee, es muss Liebe sein, mit 2-1 in Führung gegangen. Und dann war es ja wie so oft.
Aber mal ganz kurz, jetzt ratterst du das so weg. Was war das bitteschön für ein geiler Kopfball, oder? Dieser eingesprungene mit dieser Flugbahn des Balls, also der war ja nun wirklich gegen die Laufrichtung und dann halb hoch mit eine geköpfte Bogenlampe aus einem Flugkopfball heraus. Das war schon wirklich sehr, 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 sehr gut. Und ich dachte ganz kurz,
dass... Es muss Liebe sein.
Oder?
Hat dieser Kopfball bei dir mehr Gefühle ausgelöst oder die kleine Ilvi? Sei ehrlich.
Ja, dann muss ich mich doch für den Kopfball entscheiden. Nein, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das hätte auch Heung-min Son sein können. Ne? Also so viele Finesse oder auch Filigranität? Nee, was ist das? Du weißt doch, was ich meine.
Raffinesse,
ja. Also es war auf jeden Fall...
Schlitzohrigkeit.
Es war, man kann auch sagen, etwa gut gemacht.
Etwa gut gemacht. So genau hätte es Yesung Lee, der ja perfekt Hochdeutsch kann und auch aus dem Rheinland kommt, ursprünglich das auch ausgedrückt. Naja, auf jeden Fall hat Mainz 05 nach diesem schönen Kopfball von Lee dann tatsächlich mit 2-1 geführt beim FC Bayern, aber wie es dann immer so ist, das Spiel verlagert sich dann mehr und mehr in den Strafraum des Gegners und auch an den Strafraum. Dann gab es noch einen Elfmeter. Potulski war wieder beteiligt. Harry Kane wurde festgehalten und Harry Kane hat ja eine 100%ige Elfmeterquote in der Fußball-Bundesliga, hat dann, ich glaube, es war die 86. Minute, doch noch das 2-2 für den FC Bayern erzielt. Und weißt du, welcher deutsche Torhüter hat es bisher geschafft, einen Strafstoß, einen Elfmeter von Harry Kane zu parieren? Weißt du das noch? Ist ehrlich gesagt vielleicht ein bisschen untergegangen, weil es nicht in der Bundesliga war. Es war im DFB-Pokal.
Oh je. Welcher deutsche Torhüter hat einen...
Also Kane trifft ja eigentlich immer. Ne? Ja. Also in der Bundesliga ist ja jeder Elfer drin, hat das auch wieder gut gemacht, angelaufen, verzögert. Dann hat er nach der Verzögerung die Ecke anvisiert, die dann plötzlich frei war. Batz hat er sich für eine andere Ecke entschieden. Nein, es war Florian Stritzel. Florian Stritzel, Drittligatorhüter des SVW in Wiesbaden. Erste Pokalrunde, da gewann die Bayern ja in Wiesbaden mit 3-2. Und der hielt in diesem Spiel einen Elfmeter von Harry Kane. Das ist in Deutschland sonst noch keinem anderen Keeper gelungen. Florian Stritzel ist derjenige, der es geschafft hat. Ja, und jetzt haben die Bayern, nachdem sie ja gegen den FC Arsenal in der Champions League verloren haben und gegen Union Berlin auch in der Bundesliga mal unentschieden gespielt haben, zum zweiten Mal in der Bundesliga Punkte liegen lassen gegen den Tabellen 18. Mainz 05. Und man muss sagen, Fischer wirkt. Fischer wirkt wie ein Hustenbonbon. Urs Fischer wirkt wie ein Fisherman's Friend bei Mainz 05. Nur 2 Gegentore und die Bayern, die treffen ja im Schnitt 3, irgendwas mal pro Spiel. Und wenn du es schaffst, unter 3 Gegentoren zu bleiben gegen den FC Bayern, dann hat in der Abwehr vieles perfekt funktioniert. Und die Fischer-Mannschaften, vor allen Dingen die, die ja alle noch in Erinnerung haben, Union Berlin, sind immer Mannschaften gewesen, die aus einer stabilen Abwehr herausspielen. Abwehrkräfte sind ja in diesem Fall auch sehr wichtig. Es war sehr kalt in München, 2-3 Grad. Der Winter kommt und die Abwehrkräfte bei Mainz 05 haben gestern gestimmt.
Definitiv. Ich muss dazu erstmal sagen, also Michael Augustin ist hier in bestechender Frühform. Also ich bin gestern statt um 23.15 Uhr erst um ja, so gegen eins zu Hause gewesen, weil das... Ja,
warum denn eigentlich? Erzähl das doch nochmal.
Ja, ich bin auf dem Weg zurück von meiner kleinen Nichte aus Trier und das ist ja wirklich eine, nicht nur eine halbe, sondern ist eine ganze Weltreise, ist eine Deutschlandreise. Bei Zug um Zug würde man wahrscheinlich, wer dieses Brettspiel noch kennt, bei Zug um Zug würde man alle Punkte bekommen, wenn man von Trier nach Hamburg zurückfährt. Aber die Deutsche Bahn bekommt mal wieder keine komplette Punkteausbeute, weil ich auf dem Rückweg wegen eines Stellwerkschadens dann mal wieder einfach irgendwo stehen geblieben bin und dann verpasst man natürlich sämtliche Anschlusszüge. Und dann war ich nicht so wie du jetzt hier schon voll auf ICE-Level, sondern ich bin heute Morgen aufgestanden nach wirklich einer sehr kurzen Nacht und wusste nicht, wo ich bin, wie ich heiße und was ich dazu anziehe, aber habe mir jetzt gerade eben noch einen Kaffee gemacht. Aber trotzdem, ich...
Aber du hast noch nach Baby gerochen, glaube ich, ne? Als du heute Morgen aufgewacht bist.
Ja, ich fühle mich auf jeden Fall so wie so ein Baby, das zu Hause einschläft, dass man sich dann so um den Bauch schnallt und dass man dann irgendwo an einem anderen Ort wieder weckt und das erstmal so ein bisschen so guckt, so wo bin ich hier eigentlich. Aber was ich natürlich zu den Beobachtungen der Bayern noch hinzufügen kann, ist Folgendes, dass es trotzdem in gewisser Hinsicht, auch wenn die Bayern natürlich diese Fabelsaison spielen, auch ein typisches Bayern-Spiel war, weil was ich gelernt habe, ist, dass die Bayern die meisten ihrer Gegentore per Standard bekommen. Und das war eben gestern auch wieder so. Du hast es angesprochen, Köln hat Poldi, Mainz hat Puldi und der hat natürlich auch nach einer Standardsituation getroffen. Und da sind die Bayern tatsächlich auch sehr anfällig und wenn man sich jetzt mal so die vergangenen Spiele anguckt, dann ist es natürlich, was die Ergebnisse und was die Ergebnisausbeute angeht, noch immer souverän. Aber die Art und Weise, wie sie spielen, ist nicht mehr so ganz souverän. Von daher glaube ich auch, dass Vincent Kompany und seine Erfolgsbayern froh sind, wenn sie dann dieses doch auch sehr anstrengende Jahr, was die Kapazität und die Auslastung des eigenen Kaders angeht, vorbeigeht. Und wenn dann auch vielleicht so langsam die Alternativen, und da schielen wir natürlich in Richtung Jamal Musiala zum Beispiel, wenn die dann auch so langsam wieder zurückkommen. Ohne zu vergessen, dass ein Lennart Karl, spannende Seitenfrage. Didi Hamann hat ja gesagt, in der aktuellen Form, nicht nur von Lennart Karl, sondern auch in der aktuellen Form der deutschen Fußballnationalmannschaft, hat Julian Nagelsmann eigentlich gar nicht die Möglichkeit, auf ihn zu verzichten. Und wie wir wissen, Lennart Karl hat ja auch Lionel Messi noch in der Champions League einen Rekord abgeschwatzt, beziehungsweise abgeluchst vielmehr. Und zwar ist er ja der jüngste Spieler in der Champions League Geschichte, der dreimal in Folge traf. Und gestern hat er wieder getroffen, mit fast schon einer aufreizend lässigen Souveränität vor dem Tor.
Ja, wobei, da wurde er sehr schön freigespielt und musste den Ball nur noch über die Linie bringen. Aber ja, Karl jetzt mit 3 Treffern in der Champions League, 3 Treffern in der Bundesliga. Ich glaube, das, was Didi Hamann gesagt hat, das sagen ja viele. Josua Kimmich hat das auch gesagt nach dem Champions-League-Spiel neulich gegen Sporting Lissabon. Karl für Deutschland war sein Statement, als er auf die erneut sehr starke Leistung von Lennart Karl in diesem Spiel angesprochen wurde. Und es ist doch so, wenn du Stammspieler bist beim FC Bayern, dann bist du zwangsläufig ein Kandidat für die deutsche Nationalmannschaft, weil die Mannschaft des FC Bayern ist mindestens so stark, wenn nicht sogar stärker als die deutsche Nationalmannschaft. Ja. Und wenn Karl im März, weil dann finden ja die nächsten beiden Länderspiele statt, immer noch Stammspieler beim FC Bayern sein sollte, dann wird er nominiert, kann ich mir sehr gut vorstellen.
Aber es ist doch trotzdem schon, also natürlich, das sind so die reinen Fakten, aber trotzdem finde ich sowas immer total spannend. Ich bin jetzt auch nicht derjenige, der jede Woche sagen muss, das ist das neue Wunderkind oder irgendwie sowas, aber es ist doch tatsächlich etwas ganz Besonderes, wenn du in dieser Mannschaft, natürlich auch, wenn sie im Kader nicht mehr ganz so groß ist, wie sie in den vergangenen Jahren noch war, aber trotzdem, wenn du in dieser Mannschaft Stammspieler bist, gerade auch im Hinblick, wenn du dann mal auf die Bank schaust, ne? Also wer da dann zum Beispiel noch alles draußen gesessen hatte, wie zum Beispiel Goretzka oder ich...
Goretzka hat gestern gespielt, Pavlovic war draußen, Guerrero war draußen, Jackson war
genau,
draußen.
Goretzka hat in der Champions League war er draußen, genau, hast du natürlich recht, aber genau, Bischoff... Warte mal ganz kurz. Nee,
Bischoff hat gestern auch gespielt.
Entschuldigung, ich hast du recht, Jackson, Pavlovic, Leimer, Davis, Tag, Guerrero waren gestern draußen, genau. Und dann noch ja. Der Cassiano Chiala. Es ist ja auch ein neuer Kult. alle holen jetzt ihre 16-Jährigen kurz vor Weihnachten nochmal raus, um sie reinzuschmeißen, so ähnlich wie Borussia Mönchengladbach. Okay, Cassiano Chiala hat nicht gespielt, aber es wird anscheinend ein neuer Trend, genauso wie es ein Trend wird in der Fußball-Bundesliga, dass man neuerdings nur noch Scorpio-Tore schießt, ne?
Oh, Martin Therrier, ja. Was für ein schöner Treffer. Aber ich will noch einen Satz zu Lennart Karel, vielleicht sind es auch am Ende 3 oder 4 Sätze verlieren. Seine aktuelle Form wäre ja nicht zustande gekommen, wenn sich Jamal Musiala so schwer verletzt hätte. Das ist doch auch wieder ein Beleg dafür, von welchen Faktoren manchmal eine Fußballkarriere abhängt. Total. Der ist 17. Der würde sonst wahrscheinlich, ja, vielleicht mal im Kader auftauchen mit einem fitten Musiala, hätte vielleicht auch Kurzeinsätze bekommen, aber hätte ja gar nicht die Möglichkeit gehabt, sich so in den Vordergrund zu spielen, wie er es aktuell tut. Und vielleicht wäre er dann auch verliehen worden in der Winterpause. Keine Ahnung, weil man feststellt, der ist eigentlich so gut, aber er kommt am Musiala nicht vorbei. Wir haben auf der Position keine Verwendung für ihn. Und das ist, finde ich, mal wieder krass, wovon so eine Karriere abhängt. Und komplett. Das ist jetzt ein sehr prominentes Beispiel. Es gibt in jedem Verein wahrscheinlich auch Beispiele, die jetzt nicht so in der Öffentlichkeit erscheinen, wo ein Zufall, ein Trainer, der vielleicht eine Idee hatte oder einen verletzten Spieler durch ein Jungspiel ersetzt hat, so eine Karriere beschleunigt hat. Und bei Lennart Karel hängt es meiner Meinung nach nur davon ab, dass Jamal Musiala jetzt so lange verletzt ausfällt. Und plötzlich haben die Bayern einen Spieler, der ähnlich talentiert ist wie Musiala. Wobei Musiala ist noch ein bisschen spektakulärer mit seinen schlangenartigen Bewegungen, finde ich, wenn er da an 3, 4 Spielern auf engstem Raum vorbeizieht. Karl ist aber auch einer, der logischerweise da völlig zurecht spielt und ja auch völlig zurecht mit der deutschen Nationalmannschaft in Verbindung gebracht wird.
Ja, auch dieses Tor gegen Sporting Lissabon. Ich meine, aus dem Winkel, wie er den Ball da annimmt, wie er sich freiläuft und dann entsprechend den Ball sofort verwertet und da halbwegs unters Dach knallt, das ist schon auch, es ist schon, wie gesagt, auch schon aufreizend souverän. Und natürlich mit jedem Spiel, das er macht, mit jedem Tor, das er schießt, mit jedem Assist, merkst du ja auch, dass er immer freier wird in seinen Aktionen. Und das macht schon sehr viel Spaß, ihn so zu beobachten. Aber genau das, was du sagst, ist im Fußball wirklich das, was wir ja immer wieder beobachten, ne? Was vielleicht ja auch dazu führt, weshalb die Spieler häufig auch Berater getrieben immer schneller wechseln, weil sie dann sagen, okay, diesen Aufschwung, den vergolden wir jetzt gleich, ne? Oder wer weiß, wo Paul Wanner jetzt wäre, wenn er vielleicht auch auf diese Lücke gepokert hätte, die Jamal Musiala jetzt hinterlassen hat. Ja, was hätte das für einen Einfluss möglicherweise auch auf Lennart Karel gehabt, ne? Wenn man gesagt hätte, okay, Paul Wanner wäre jetzt im Standing eigentlich der Nächste und nicht Lennart Karel, aber hat sich dann für was anderes entschieden. Das ist total spannend. Ja, genau, das ist total spannend, absolut, gebe ich dir recht.
Ja, gut, wie machen wir weiter? Wir waren beim Tabellenletzten. Jetzt können wir zum Tabellenvorletzten und zum Tabellendrittletzten kommen. Ja. Das Spiel habe ich nämlich gesehen am Samstag. St. Pauli gegen Heidenheim. 2:1 für St. Pauli. Der erste Sieg nach 10 Spielen ohne Erfolg in der Bundesliga. Darunter 9 Niederlagen, nur ein Unentschieden. Aber so groß die Freude über diesen lang ersehnten Dreier war am Hamburger Millerntor, war auch der Frust über die rote Karte, die es für Erik Smith in der 45. Minute gab. Hast du davon was mitbekommen? Ja. Von diesem Foul Smith an Pieringer? Mhm. Wie bewertest du das? Hättest?
Ja? Ja? Ja, das war ja im Prinzip so 3, 4 Meter, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hinter der Mittellinie, also gar nicht mal so weit weg vom Anstoßkreis. Und da natürlich die große Frage, war das eine sofortige rote Karte oder war Hauke Wahl, der noch schräg links daneben stand, zumindest so aus der Kameraperspektive, noch in aussichtsreicher Verteidigungsposition? Also die Frage, hätte Gelb eigentlich gereicht oder hätte man die rote Karte oder war die rote Karte gerechtfertigt? Also meines Erachtens, muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich die rote Karte sehr hart, wenn nicht sogar zu hart, weil dafür war das Tor noch zu weit weg und wie gesagt, angesprochene Hauke Wahl, auch wenn man natürlich weiß, dass es jetzt vielleicht nicht der schnellste ist, aber das hätte man später im Laufduell sicherlich noch auflösen können, auf jeden Fall noch in unmittelbarer Nähe war.
Ja, ich sehe es So ähnlich, aber kann die rote Karte auch verstehen. Also Erik Schmidt macht in der Situation zwei Fehler. Er steht ja mit dem Rücken zur Mittellinie und will ja eigentlich den Rückpass spielen zu Nicola Vasi, zum Torhüter. Er daddelt aber so ein bisschen sehr gemächlichen Schrittes mit dem Ball herum und weiß natürlich nicht, dass Marvin Pieringer hinter ihm ist und ihn attackieren will. Fehler 1, Hintermann, das Kommando. Warum kommt da keine Kommunikation? Warum macht ihn ein Mitspieler nicht darauf aufmerksam, dass Pieringer versucht, hinter Smith an den Ball ranzukommen? Das ist der erste Fehler. Zweiter Fehler, warum spielt Smith nicht einfach sofort den Ball zurück zu Torhüter Nicola Vasi? Es war die 45. Minute, es war so ein bisschen vom Gefühl her so, als wollten sie die letzten Sekunden der ersten Halbzeit runterplätschern lassen und Erik Schmidt wollte das machen, indem er möglichst lange den Ball hält. Riesenfehler. So, dann ist Pieringer vorbei. Dann zupft Schmidt ihn so leicht am Trikot. Natürlich muss man davon nicht hinfallen, aber das machen ja Fußballer immer. Es heißt dann immer so schön, ich habe da eine Berührung gespürt und die Berührung gab es ja auch. Das machen sie, um Freistöße rauszuholen, um Elfmeter rauszuholen, um gelbe Karten zu provozieren, in diesem Fall um eine rote Karte zu provozieren. Deswegen ist das für mich keine klare Fehlentscheidung gewesen. Es war eine dumme Aktion von Erik Schmidt. Das Foul an sich ist nicht so heftig, dass Pieringer da jetzt sich hätte hinschmeißen müssen. Aber ja, es ist in dem Fall kein Kandidat für die Fairplay-Medaille gewesen. Aber im Strafraum oder auch auf anderen Stellen des Spielfeldes machen das Spieler immer wieder. Und in dem Fall hat sich der 1. FC Heidenheim dadurch natürlich einen ganz, ganz großen Vorteil erschaffen können und St. Pauli danach einen riesen Nachteil. Also, dass der Videoassistent da nicht eingeschritten ist, kann ich verstehen, weil es war keine klare Fehlentscheidung. Nichtsdestotrotz war es eine harte Entscheidung, die das Spiel natürlich komplett auf den Kopf gestellt hat.
Das stimmt, aber wenn wir jetzt hier beim DSF sitzen würden, formerly known as Sport 1, und ich Mario Basler wäre, dann würde man sagen, aber in England, da wird sowas nicht gepfiffen, können Land dicht machen. Und ich würde sagen...
Zum Glück bist du nicht Mario Basler, zum Glück sind wir nicht beim Doppelpass.
Definitiv. Ich hatte aber dieses Gefühl... Das ist nämlich dann vielleicht auch noch ein entscheidender Punkt, den ich vergessen habe, dass das aber auch, also wirklich nicht unbedingt, ja, man lässt sich da fallen, aber ich finde, genau dafür gibt es ja auch diese Aussage der Schiedsrichter, das reicht mir nicht für, ne? Das reicht mir nicht für einen Freistoß, das reicht mir nicht für einen Strafstoß, weil gerade bei Standardsituationen im 16-Meter-Raum sagt man ja häufig, sonst müsste man nach jeder zweiten oder dritten Aktion einen Elfmeter, einen Vollelfmeter pfeifen. Und das war, finde ich, und das fand ich genauso, war so eine Situation, das reicht mir eigentlich auch nicht in so einer Situation, weil das für mich kein klares Vergehen war. Es war ja noch nicht mal ein intensiver Zweikampf, sondern das war so, da kommt
ja,
der
er zieht am Trikot, ne? So ein leichter Zupfer. Ja. Und Sören Storks, dem Schiedsrichter, hat das für eine Notbremse und für die rote Karte gereicht. Und das war dann eben keine klare Fehlentscheidung. Also wenn er gesagt hätte, weiterspielen, da war nichts, dann wäre es auch keine klare Fehlentscheidung gewesen. Das war halt seine Linie. Natürlich hat er sich damit bei den St. Pauli-Fans nicht beliebt gemacht und das Spiel ist ja danach komplett auf den Kopf gestellt worden. St. Pauli hat zu dem Zeitpunkt 1-0 geführt, hatte zur Halbzeit 7-3 Torschüsse, hatte die klareren Chancen, hat sich mit zunehmender Spieldauer immer wohler gefühlt und kam auch wieder besser so in die alten Abläufe rein. Im zweiten Durchgang war das wie Handball. 1-19 Torschüsse, wirklich 1-19 Torschüsse. Die Metapher, die ich jetzt benutze, ist nicht angebracht, weil man ja vorsichtig sein muss mit Kriegsmetaphern, aber es war eine Abwehrschlacht. Ja. St. Pauli hat gekämpft, verteidigt, hatte einen überragenden Nicola Vasi, den man wahrscheinlich genauso gut wie Daniel Batz für die Kicker-Elf des Tages hätte nominieren können. Der war einfach super und es gab ja dann wirklich noch einen krassen Angriff. Fujita auf Kars, also die Kombination hat ja zweimal zum Erfolg geführt. Joel Chima Fujita als Torvorbereiter, der oft mit Tempo kommt, einen vertikalen Pass in die Spitze spielt, die Tiefe bespielt. Martin Kars, der so einen schwierigen Start beim FC St. Pauli hatte, der dann beim Pokalsieg in Gladbach sein erstes Pflichtspieltor für St. Pauli erzielt hat, hat ja vorgestern am Samstagnachmittag zweimal gegen Heidenheim getroffen und beide Male nach Vorarbeit von Fujita. Und auch da wieder, ne? Wovon hängt es ab, dass ein Spiel in diese oder in jene Richtung verläuft? Kars schießt den Ball relativ dicht am Körper von Ramay, vom Heidenheimer Torhüter vorbei. Dian Ramay sieht doof aus. Je häufiger man sich das anguckt, denkt man, boah, okay, ist vielleicht auch ein Torwartfehler. Was wäre gewesen, wenn der nicht drin gewesen wäre, der Ball, sondern der Torhüter dran gewesen wäre? Dann hätte es 1:1 gestanden. Dann hätte Heidenheim vielleicht dann hätte es 1:0 gestanden. Das Tor von Heidenheim fiel ja, als es bereits 0:2 hinten lag. Aber dann wäre vielleicht die Aufholjagd doch noch belohnt worden. Am Ende hat sich immer irgendein Abwehrspieler des FC St. Pauli in einen der vielen Heidenheimer Schüsse geworfen. Vasi, ich habe es gesagt, hat überragend gehalten. Und so war es dann am Ende ein sehr glücklicher, aber natürlich auch ein befreiender 2:1 Sieg. Weil Kaas endlich geliefert hat, wenn St. Pauli voll Kaas gibt, könnte die Folge auch heißen, nee, besser nicht. Aber der hat es übrigens auch in die Kicker-Elf des Tages geschafft.
Ja, wir können unterschiedliche Sachen festhalten. Also am Ende wurde der erste FC Heidenheim nicht zu Storks Riesen. Wir können außerdem noch festhalten, wenn Heidenheim das Spiel noch gedreht hätte, dann hätten wir die Folge auch nennen können, wenn Heidenheim keinen blassen Schimmer hat, weil Stefan Schimmer hat ja nach seiner Einwechslung ordentlich aufgedreht und hatte auch richtig viele gute Chancen. Und ja, genau. Disney Pixar ist kurz davor, kurz vor Weihnachten, für groß, aber vor allen Dingen auch für klein, eine neue Folge von Cars zu drehen, ne? Dann mit dem St. Pauli-Wappen, diese kleinen Autos, die dann kultig durch die Gegend fahren. Und dieses Rennen ging dann am Ende dank Martijn Cars an den FC St. Pauli. Ja, also ich gebe dir absolut recht. Ich habe noch gelernt, ich habe auch am Wochenende ein bisschen die Bundesliga-Konferenz gehört, habe ich auch dich gehört, dass natürlich nicht nur, aber vor allen Dingen auch durch den bosnischen Fußballer des Jahres 2025, der FC St. Pauli, natürlich dann dieses Spiel über die Runden bekommen hat. Ne? Ganz, ganz wichtiger Punkt. Und jetzt geht es natürlich auch ganz, ganz wichtiges Spiel zu Mainz 05. Ne?
Ja, krass. Ne? Ja. Und da bin ich echt gespannt, wie kompakt und defensiv sich da die Mainzer präsentieren werden. In der ersten Halbzeit gestern beim FC Bayern haben die sich ja kaum mal aus der eigenen Hälfte herausgewagt. Und ja, der Fischer-Fußball wirkt bei Mainz 05 und völlig offen, wie das ausgeht. Aber wichtig ist ja, St. Pauli kommt ins Punkten, weil andere Mannschaften eben auch punkten. Also ich hätte nicht gedacht, dass Wolfsburg, für mich ja auch als Verein da unten drin, ein potenzieller Abstiegskandidat, Wolfsburg so deutlich und dominant bei Borussia Mönchengladbach gewinnt. Die Gladbacher waren ja bis zum vergangenen Wochenende noch so etwas wie die Mannschaft der Stunde. Mhm. Augsburg hat jetzt verloren in Frankfurt, aber hat ja davor im ersten Spiel von Manuel Baum völlig überraschend Bayer Leverkusen geschlagen. Der HSV hat das Nordderby gegen Werder gewonnen, hat jetzt in Hoffenheim sein Auswärtsgesicht gezeigt und deutlich verloren. Also es war auch total wichtig für St. Pauli, gegen Heidenheim zu gewinnen. Heidenheim hatte vorher durch zwei späte Siege 6 Punkte geholt. Das ist ja auch witzig. Heidenheim hat 2:1 gegen Freiburg und 2:1 bei Union Berlin gewonnen. Und wenn die Spiele jeweils in der 89. Minute abgepfiffen worden wären, hätte Heidenheim in diesen beiden Partien 5 Punkte weniger gehabt. Und ich habe ganz ehrlich gesagt auch gedacht, dass die Heidenheimer bei ihrer Sturm- und Drangphase, die ja dann auch bis, keine Ahnung, 4., 5. Nachspielzeit andauerte, noch das 2:2 Ausgleichstor erzielen. Ist da nicht so gekommen. Warum, habe ich jetzt schon mehrfach erwähnt. Ja, also um das nochmal deutlich zu machen, es war so wichtig, jetzt in dieser entscheidenden Phase gegen einen unmittelbaren Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt zu gewinnen.
Ja, also mich hat es am Ende auch für den traditionellen Fußball am Wochenende gefreut, dass wirklich so viele meiner, ich will nicht sagen Lieblingsvereine, weil man hat ja meistens nur so 1-2 Lieblingsvereine, aber viele Vereine, mit denen ich sympathisiere, dann auch
wieder. Bayer Leverkusen ist doch auch dein Lieblingsverein jetzt, ne? Da gehst du doch sogar, da fährst du doch sogar bis nach Manchester, um die Werkself zu sehen.
Absolut, genau. Also Leverkusen hat das Rhein-Derby gewonnen. Ich finde das schön, dass Fußballtradition von 1899 wieder ins Punkten gekommen ist und mein VfL Wolfsburg 4:1. Auch wieder, ne? Ja. Genau. Also das war wirklich richtig, richtig gut so für die Fußballtradition, muss man schon ganz ehrlich sagen. Aber Stichwort Hoffenheim, wollen wir da auch noch mal ein bisschen näher ranzoomen, weil 15.000 Hamburger, schalalalala, ist natürlich schon auch eine Ansage. Das erinnert mich so ein bisschen an den Herbstmeister der zweiten Fußball-Bundesliga, weil kurz bevor Schalke dann wieder abgestiegen war, sind die, glaube ich, damals auch so mit 15.000 mal nach Sinsheim gereist. So ähnlich wie der HSV jetzt, ne?
Ja, das haben die Frankfurter ja auch gemacht, wobei von Frankfurt nach Sinsheim ist es nicht so weit. Ja. Ich frage mich immer so aus Sicht der Heimmannschaft, das Stadion war ja dann wahrscheinlich zu knapp 50% mit Gästefans gefüllt. Wieso kriegen die es nicht hin, das zu vermeiden, dass da die Gastmannschaft mit so vielen Fans einfällt. Ja. Und warum, ich meine, Hoffenheim spielt er wirklich einen attraktiven Fußball, ist so in Reichweite der Champions League Plätze sogar. Warum kommen da so wenig einheimische Fans gegen den HSV? Letztes Heimspiel des Jahres. Hoffenheim spielt auch echt guten, attraktiven Fußball. Mhm. Warum wollen dann nicht mehr Hoffenheim-Fans live dabei sein? Also das mal vorweggestellt. Und ansonsten ich beschäftige mich ja in meiner Freizeit auch sehr viel mit wissenschaftlichen Fußballerhebungen. Ich bin auf eine Studie des Leibniz-Institutes für Wirtschaftsforschung gestoßen. Die Herren und Damen haben herausgefunden, dass pro 1000 zusätzliche Auswärtsfans die Siegchance um 2,3 Prozentpunkte steigt. Die haben offenbar die Bundesligaspiele, Zweitligaspiele und Drittligaspiele der vergangenen drei Saisons analysiert und sind zu dieser Erkenntnis gekommen, dass pro 1000 zusätzliche Auswärtsfans die Siegchance um 2,3 Prozentpunkte steigt. Und nur deshalb waren so viele Hamburger in Hoffenheim.
Ja, das ist auch der Grund, weshalb Andrej Kramaric sein 300. Bundesligaspiel für die Hoffenheimer gemacht hat, weil ihn das natürlich auch vor allen Dingen deshalb da hält, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Und dass Ozan Kabak nach seinem Kreuzbandriss wieder getroffen hat, das hat mich natürlich auch sehr gefreut.
Ja, und dass der HSV, das ist ja jetzt auch schon häufiger so gewesen, auch bei anderen Vereinen, ein emotionaler Erfolg, der befreiend war. Ich rede vom Derby-Sieg am Sonntag vor einer Woche über das 3:2 gegen Werder Bremen. Danach lässt, und das ist, glaube ich, menschlich, die Spannung auch so ein bisschen nach. Jetzt ist es ja so, dass der HSV, wir haben es ja auch in der vergangenen Woche analysiert, im Volksparkstadion sehr über die Emotionalität kommt und da ja auch schon krasse Spielverläufe hatte. Last-Minute-Ausgleichstor durch Königsdörfer gegen Dortmund, Last-Minute-Siegtor in Unterzahl gegen den VfB Stuttgart, dann der 3:2-Sieg gegen Werder Bremen in diesem so wichtigen Nordderby, das Stadion komplett aufgeladen, eine elektrisierende Stimmung. Und dann Hoffenheim auswärts, eine wirklich gute Mannschaft als Gegner. Und dann merkst du wieder, dass der HSV eben doch nur ein Aufsteiger ist. Die Umschaltsituation, die es gab, schlecht zu Ende gespielt. Beim Spielstand von 1:4, 11 Meter verschossen. Ryan Philipp ist weggerutscht. Der Ball ging weit über das Tor. Okay, wenn er drin gewesen wäre, wäre es auch nur das 2:4 gewesen. Aber diese Szene war ja auch so ein sinnbildlich für den Nachmittag des HSV in Hoffenheim. Und da nützt es dann auch nichts, dass da 10.000 bis 15.000 Hamburger im Stadion sind und vielleicht sogar vom Sound her das Gefühl vermittelt hätten, als hätte das Spiel im Hamburger Volksparkstadion stattgefunden. Es war dann eben auch eine sehr, sehr gute Mannschaft und es gibt halt eben nicht immer über Emotionalität. Manchmal ist der Gegner auch einfach klar besser und das war, glaube ich, am Samstagnachmittag beim Spiel Hoffenheim gegen den HSV auch so.
Definitiv, aber gleichzeitig glaube ich auch das, was du eingangs gesagt hast, und zwar sind diese Schwingungen ganz wichtig und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass dieses Spiel aus HSV-Sicht auch ganz wichtig war, weil ne, genau diese Emotionalität haben wir angesprochen, die es im Derby, im Nordderby gegen Werder Bremen gab, die es auch im DFB-Pokal gegen Holstein Kiel eben nicht so gab und die es möglicherweise trotz der 15.000 Auswärtsfans auch gestern nicht gab. Und zwar nicht, weil, ich sag mal so, die Mannschaft jetzt nicht wollte, sondern weil sie
vorgestern
auf unterschiedlichen Positionen verändert war, unter anderem Rehmberg, der gelb gesperrt fehlte, dafür ist Meffert reingerückt und dann hat natürlich auch Luka Vucevic einen Fehler gemacht, den man sonst auch so von ihm eben nicht kannte, haben wir auch in den
Er ist eben auch erst 18, genau, ne? Darf man auch nicht vergessen.
Aber damit will ich nur sagen, wenn so zwei, drei Positionen dann beim HSV plus vielleicht eben auch diese Emotionalität dann nicht vorhanden sind und du eben auch auf formstarke Hoffenheimer triffst, dann merkst du auch gleichzeitig wieder, dann werden dir relativ schnell die Grenzen aufgezeigt. Und deswegen glaube ich, ist es total wichtig, dass man eben zum jetzigen Zeitpunkt der Saison auch genau diese Negativerfahrung macht. Gar nicht, um jetzt dieses Siehste und Mahnende hochzuholen, aber trotzdem auch, um immer mal wieder daran erinnert zu werden, was es denn eben auch bedarf, am Ende in dieser Liga zu bestehen. Und das ist, glaube ich, tatsächlich aus HSV-Sicht ganz wichtig. Kann natürlich auch alles passieren, aber du merkst eben auch, wenn zwei, drei Positionen dann mal nicht bei 100% sind, sei es jetzt irgendwie personell bedingt oder durch individuelle Fehler, dann ja funktioniert es dann eben auch mal nicht.
Ja, letzter Gegner vor Weihnachten, Eintracht Frankfurt am kommenden Wochenende. Das könnte wieder emotional werden im Volksparkstadion.
Auch natürlich aus Frankfurter Sicht.
Auch ein Punkt zu.
Auch aus Frankfurter Sicht, weil da gab es ja die Ansage, 2 Siege vor Weihnachten und da war ja sogar der erste aus Frankfurter Sicht ja nun auch sehr im Bedrängnis, ne?
Ja, 1-0 gegen Augsburg. Für Eintracht Frankfurt war das ja ein komplett untypisches Ergebnis. Die schlechteste Abwehr der Bundesliga, zumindest in dieser Partie, stabil. Und davor in Barcelona, trotz der 1-2-Niederlage ja moralisch Teilsieger gewesen in diesem Spiel. Nachdem die Frankfurter ja schon mehrmals 5 Gegentore in einem Champions-League-Spiel kassiert hatten, sind der Pessimisten auch eher davon ausgegangen, dass genau das in Barcelona nochmal passieren würde. Aber Frankfurt ging durch Knauf in Führung und hat dann innerhalb von 3 Minuten 2 Gegentore kassiert. Hat sich unterm Strich echt achtbar aus der Affäre gezogen. Und ich bin gespannt, wie das ausgeht, aber ich rechne dem HSV da Chancen aus. Ich glaube, es ist der kommende Samstag gegen Eintracht Frankfurt. Ich sehe
übrigens. Darf ich dich doch mal ganz kurz was fragen? Eine Frage habe ich da noch, und zwar in Richtung Eintracht Frankfurt. Wir müssen das ganze Thema jetzt nicht groß ausrollen, wie so ein Autoteppich. Du merkst, ich habe so ganz viele Kinderzimmer-Metaphern im Kopf, wie so ein Autoteppich, und dass wir uns dann darauf setzen und die einzelnen Cars von Eintracht Frankfurt durch diese Spielstadt schieben. Aber du hast ja häufiger mal gesagt, da habe ich deinen Wortlaut noch im Ohr, wenn es so um den ersten FC Union Berlin ging, wenn es so um Augsburg ging, wenn es um Vereine von eher da unten ging. Jetzt geht es um Vereine von eher da oben, dass du manchmal sowas gesagt hast. Wer sind die eigentlich? Was sind eigentlich deren Ansprüche? Wo wollen die eigentlich hin? Und genau diese Frage habe ich mir auch bei Eintracht Frankfurt gestellt, wenn man sagt so, wer seid ihr eigentlich? Gar nicht im Sinne von, wer seid ihr eigentlich? Sondern wo seht ihr euch und wo wollt ihr eigentlich hin? Und ihr habt jetzt gerade im Sommer auch wieder Leistungsträger verloren. Ihr setzt auf viele junge Talente, auf viele Spieler mit viel Potenzial. Markus Krösche hat in den vergangenen Jahren aus Eintracht Frankfurt einen oberen Spitzenverein gemacht, nicht den Spitzenverein der Fußball-Bundesliga. Und jetzt haben die jetzt mal unter Dino Topmöller, also A, natürlich auch eine gute Entwicklung genommen, sind in die Champions League eingezogen, haben diese Doppelbelastung mit Bundesliga und Champions League, wenn man so will, auch noch den DFB-Pokal mitgehabt. Und jetzt sind sie, wenn wir in die Tabelle schauen, 2 Punkte hinter einem Champions League-Platz und ja, die haben eine Trainer, und die haben eine Trainerdiskussion.
Haben die wirklich?
Ja, also das war doch klar. Also es war klar, dass die Ansage von Markus Krösche an Dino Topmöller war, 6 Punkte, sprich 2 Siege bis Weihnachten.
Ja, und wenn er die nicht holt, wird er rausgeschmissen? War das auch die Ansage?
Ja, gut, das sieht man dann. Also das heißt aber schon, es gab diese Ansage, weil Eintracht Frankfurt natürlich auch sehr durchwachsene Ergebnisse hatte, vor allen Dingen natürlich zu viele Gegentore kassiert hat. Aber ich finde, das geht mir dann deutlich zu früh. Geht dir das nicht auch so?
Ja, total. Weil wenn man sieht, dass Eintracht Frankfurt Siebter ist mit 24 Punkten und der vierte Leverkusen hat nur 2 Zähler mehr, dann ist ja alles drin. Und wenn man sich die Champions League Gegner anguckt, haben wir jetzt ja auch, glaube ich, in der vergangenen Woche, aber auch vorher schon mal angesprochen, dass es eben doch schwierig ist, wenn man dann in so einem Wettbewerb spielt wie der Champions League, und dann bekommt man es mit Atletico Madrid, mit dem FC Liverpool und mit dem FC Barcelona zu tun. Und dann muss man aber auch das Tagesgeschäft Bundesliga noch bewerkstelligen. Klar, ist dann nicht jeder Heimspieltag ein Festspieltag, und auch gegen vermeintlich kleinere Gegner, selbst gegen Abstiegskandidaten wie gegen den VfL Wolfsburg, werden es dann nicht zwangsläufig 3 Punkte. Und die Erfahrung macht Eintracht Frankfurt gerade. Wenn Frankfurt jetzt 2-3 Mal in Folge regelmäßig an der Champions League teilnehmen sollte, dann wäre, glaube ich, auch so die Diskrepanz zwischen diesen Spielen und den Bundesligaspielen nicht so extrem, nicht so eklatant. Für mich ist aus Frankfurter Sicht auch alles in Ordnung.
Ja, genau.
Wenn ich mir die Tabelle angucke, ich gucke mir logischerweise die Spiele nicht so oft an. Ja, es gibt vorne gerade keinen gleichwertigen Ersatz als Stürmer für den verletzten Burkhardt und für Batshuayi. Da spielt dann Ansgar Knauf vorne. Omar Vahi ist, da ist das Label Fehleinkauf schon draufgepresst. Einer, mit denen sie in Frankfurt nicht zufrieden sind. Und die hohe Anzahl der Gegentore ist mir auch nicht entgangen. Aber ja, Topmöller setzt darauf, stabiler zu werden. Nur 2 Gegentore gegen Barcelona, kein Gegentor gegen Augsburg. Ich würde mal sagen, das geht sogar in die richtige Richtung.
Würde ich eigentlich auch sagen. Ich finde, das Einzige, wo man immer so dran vorbeischielt, ist, man sagt so, ja, und die Defensive der Frankfurter jetzt nicht gemessen an den Gegentoren, sondern nominell die Defensive der Frankfurter ist doch auch gut. Ich finde, wer wirklich ein Unsicherheitsfaktor ist, wer häufig, wie man so schön sagt, eine Brechbohne auch drin hat, ist Arthur Theat. Der hat häufiger mal so... ja, so fehlendes Stellungsspiel, Fehler im Stellungsspiel drin, zieht dadurch viele Fouls, wirkt häufig fahrig, bringt da hinten Unsicherheit rein. Also der ist für mich auf jeden Fall auch ein Faktor.
Und Vahi, der Stürmer heißt Eli Vahi übrigens, das muss ich noch sagen, so viel Korrektness muss sein. Und die Frankfurter sind an Ebnu Talib von der SV Elversberg dran, einer der Top-Torjäger der zweiten Liga. Möglicherweise werden sie das Sturmproblem dann auch in der Rückrunde in den Griff kriegen.
Da wollte ich übrigens auch noch sagen, das ist übrigens auch so ein Spieler, die in diese Kategorie passen. Wo wärst du vielleicht mal gelandet, wenn, ne? Also der dann da jetzt über die Regionalliga aufsteigt zur SV Elversberg und jetzt, ich sage jetzt mal, 12, 13, 14 gute Spiele in der zweiten Liga macht und auf mal ruft ein Champions-League-Verein an, ne? Also wo wärst du vielleicht gewesen, wenn es nicht so gelaufen wäre? Wenn du nicht zur SV Elversberg gegangen wärst, sondern wenn du möglicherweise zu einem anderen Zweitligisten gegangen wärst, wo du jetzt nicht so viel gespielt hättest, ne?
Er ist ja in Frankfurt geboren und deswegen besteht er ja auch durchaus eine emotionale Bindung zu diesem Verein, zu dem er dann möglicherweise im Dezember oder im Januar wechseln wird. Sag mal, ich bin ja am Wochenende, ich habe noch genau zwei Spiele, die ich dieses Jahr übertragen darf. Ich sehe am Sonntag den Herbstmeister, dann spielt Schalke 04 bei Eintracht Braunschweig. Und weil ein Kollege ausgefallen ist, nicht kann, bin ich auch am Samstag Reporter in deinem Holstein-Stadion beim Spiel Holstein-Kiel gegen Dynamo Dresden. Das ist dann aber noch das alte Holstein-Stadion oder spielen die Kieler dann schon im neuen Storchennest?
Ja, gefühlt spielen sie schon im neuen Storchennest, aber viel wichtiger ist natürlich, dass sie noch in der alten Liga spielen. Das ist natürlich die Frage, in welcher Liga spielen sie in den kommenden Jahren. Wenn man sich das so anschaut, auf welche Art und Weise Holstein Kiel Gegentore bekommt. Aber du möchtest mit mir nicht nochmal das 3:3 gegen Magdeburg sezieren zum Geburtstag der Magdeburger, sondern du möchtest wahrscheinlich mit mir auf das 75 Millionen Euro teure neue Holstein-Stadion schauen, das Mitte, Ende des Sommers 2026 umgebaut werden soll und wie Ministerpräsident Daniel Günther, Klammer auf, Klammer zu, CDU sagt man dann ja immer so gerne, vor allen Dingen für die erste Liga gedacht ist.
Schauen. Ja, und zwar 22.000 Leute sollen reinpassen. Ich meine, Holstein Kiel spielt jetzt, ich glaube, im achten Jahr jetzt in der zweiten Liga, also mit einem Jahr Unterbrechung Bundesliga. Und das war ja immer so ein Provisorium. Also dieses Stadion in Kiel ist zwar nett und charmant, aber es zieht aus allen Ecken. Jedes Mal muss eine Sondergenehmigung her, damit Kiel seine Heimspiele da austragen darf. Und jetzt wird dieses Stadion bei laufendem Spielbetrieb, ich glaube, innerhalb von 4 Jahren auf ein Fassungsvermögen von knapp über 22.000 Zuschauern ausgebaut. Ich habe Entwürfe gesehen im Internet. Die Ecken sollen dann verglast werden. Das sieht, finde ich, richtig schick aus. Und das ja, ist ja auch überfällig. Die Kieler Ratsversammlung hat den Daumen gehoben, nachdem ja jahrelang das aus meiner etwas entfernteren Sicht nie so richtig voranging. Stadionplanung, Stadionsanierung oder Neubau, geht es doch jetzt voran. Und es ist ja greifbar, du hast das Datum genannt, im Sommer 2026 wird der Umbau begonnen. Wie gefällt dir denn das, was du da im Internet gesehen hast?
Also, du hast das natürlich sehr charmant formuliert, indem du gesagt hast, ist bislang noch nicht so richtig angelaufen. Also, die Holstein-Kiel-Fans, die können sich daran erinnern, dass es ja wirklich schon gefühlt seit Anfang der 90er immer mal wieder Modelle in der Schublade gibt, die da schön vor sich hinstauben und man sich natürlich gefragt hat, bei all den Konkurrenten in der Regionalliga damals noch, in der dritten Liga und auch in der zweiten Liga und alle haben sie dann nach und nach ein neues Stadion bekommen, wann sind wir dann eigentlich mal dran? Und das wurde ja eigentlich immer mehr zur Posse. Dann fand man europaweit niemanden, der dieser Ausschreibung gerecht wurde, etc. pp. Jetzt ist es immerhin auch wieder mit ein bisschen Verzug, denn dieses Modell, das sollte schon Anfang Dezember vorgestellt werden. Jetzt ist es endlich zumindest zu der Vorstellung dieses Modells gekommen. Du hörst, man redet schon auch so ein bisschen spöttisch darüber, weil es eben aus Kieler Sicht eine Posse war, muss man ganz ehrlich sagen.
Aber es ist doch ein Durchbruch. Jetzt hat man doch was Handfestes in der Hand und man kann doch auch seine Fantasie bemühen und ja, weiß ja sogar, wie das dann nach Fertigstellung mal aussehen soll. Ich finde, das sieht schön aus. Und 22.000 macht auch Sinn, ist jetzt nicht irgendwie im Größenwahn ja entstanden. Wahrscheinlich hätte es auch 25.000 Zuschauer fassen können, aber ich glaube, das ist schon okay. Holstein Kiel ist jetzt aus meiner Sicht nicht der Verein, der zwangsläufig in der zweiten Liga immer einen Zuschauerschnitt von 25.000 bis 30.000 haben wird. Ich finde, das klingt total sinnvoll. Der Preis, ja, 75 Millionen Euro, ist wahrscheinlich normal. Die Elfi sollte auch mal 75 Millionen kosten oder 70 Millionen ist dann 10-mal so teuer geworden. Das darf natürlich dann nicht passieren. Aber mir gefällt das.
Nein, was ich nur sagen wollte, wie gesagt, in dieser Folge wird es sehr viele Kindervergleiche geben. Weißt du, das ist so, du bist ja nun auch Vater von zwei wunderbaren Kindern. Wenn deine Kinder, ich sag mal, ein halbes Jahr ankündigen, das Kinderzimmer aufzuräumen, und das aber nie machen und das dann aber nach einem halben Jahr endlich aufräumen, dann stehst du auch nicht mehr an der Tür und klatscht, sondern sagst du, ja, okay, das wurde aber auch langsam mal Zeit. Und so ist es halt jetzt im Prinzip auch. Aber natürlich, wenn wir jetzt nur mal rein dieses Modell betrachten mit diesem Alleinstellungsmerkmal, mit diesen Glasecken, dann hat das natürlich auch einen Grund. Ich habe das durch dieses Architekturbüro erfahren, das gesagt hat, dass man vor allen Dingen durch diese Glasecken, wer im Glashaus sitzt, der kann auch ordentlich punkten. Nein, durch diese Glasecken bleibt die Atmosphäre, also bleibt der Hall und der Schall der Fans im Stadion. Das ist die Idee. Genau, ein Hexenkesselchen. Und das sieht natürlich erstmal total modern aus. Und was heißt erstmal total? Also ich finde, das sieht wirklich richtig, richtig schick aus. Ich finde, das passt auch irgendwie zu Kiel. Diese ganze Anmutung drumherum, wird es nachhaltig sein. Es wird auch die Möglichkeit geben, also komplett für Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer überall hinzukommen. Ich finde, das sieht richtig gut aus und es hat natürlich auch noch die Option, du hast es angesprochen, 25.000 immer in der zweiten Liga, wahrscheinlich eher nicht. Ich glaube aber trotzdem, dass auch dieses Stadion durch die Modernisierung, durch den in Anführungsstrichen Neubau bestimmt auch nochmal einen Schub erfahren wird seitens der Auslastung. Und es gibt eben durch diese Ecken auch noch die Möglichkeit, das Stadion auch noch zu erweitern. Und das ist irgendwie so komisch. Und ich glaube, deswegen fühlt sich das momentan auch so ein bisschen mit nicht dem Fuß auf der Bremse in Richtung Euphorie an. Aber vielleicht hat man gerade die Kupplung getreten. Weißt du, man ist nicht mehr auf dem Vollgas, aber man hat so gerade die Kupplung getreten.
Ich fahre zwar Automatik, aber ich kenne das von früher noch, wie das war mit Kupplung, Gas und Bremse. Ja, ich kann dir folgen.
Und zwar in die Richtung, weil als der sportliche Erfolg da war, hatte man quasi so das Stadion nicht und jetzt kommt das Stadion und jetzt sieht es momentan eben so knirschig aus, was den sportlichen Erfolg angeht. Und es wäre natürlich cool, wenn man das schaffen sollte in den kommenden Jahren, das beides wieder miteinander zu matchen. Aber nein, ich finde, das Stadion erst einmal sieht sehr, sehr schick aus.
So, das ist doch ein schönes Weihnachtsgeschenk, dass das vor Heiligabend noch veröffentlicht wurde, also die Entwürfe und auch die ganze Bauphase, dass man da jetzt schon auch als Holstein-Kiel-Fan etwas an die Hand bekommen hat, worauf man sich freuen kann. Ich glaube, viele unserer Hörerinnen und Hörer freuen sich jetzt auf ein bisschen Musik. Und wenn ein bisschen Musik kommt, dann weiß jede und jeder, wie es hier weitergeht. Wärst du bereit für ein bisschen Musik?
Ich bin bereit für ein bisschen Musik.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Der eine überrascht den anderen.
Ich hoffe ja, Fabian, nachdem wir jetzt schon ein paar Mal, ohne dass wir uns hier vorher absprechen, wer wen wie überrascht, dasselbe hatten, also uns wirklich für dasselbe Thema entschieden haben, hoffe ich mal, dass das jetzt nicht passieren wird. Bei mir geht's um einen Verein, der in derselben Liga wie Holstein Kiel spielt. der ein kleines Titelchen gewonnen hat, nämlich die Herbstmeisterschaft. Die Rede ist vom FC Schalke 04.
Es ist wirklich witzig. Ich wollte was zu Schalke machen. Ich habe aber im letzten Moment gedacht, okay, ich habe noch zu einem anderen Thema noch mehr Footage, wie wir jungen Hipster sagen, gefunden. Deswegen habe ich nichts zu Schalke gemacht. Aber ich wollte tatsächlich was zu Schalke machen.
Ein Glück, ein Glück, ein Glück. Schweißausbrüche sofort wieder runterkühlen. Also Schalke hat nach 16 Spielen erst 8 Gegentore hinnehmen müssen, hat 9-0 gespielt. Die Abwehrkräfte stimmen auch in der kalten Jahreszeit und sind sicherlich eine Begründung dafür, weshalb Schalke 04 jetzt als Herbstmeister Weihnachten feiern wird in der zweiten Liga. Hat am vergangenen Wochenende 1-0 gegen den 1. FC Nürnberg gewonnen. Aber ich möchte mich gar nicht mit der Schalker Gegenwart, sondern mit der Schalker Vergangenheit auseinandersetzen. Also die Herbstmeisterschaft ist ja so ein kleines Titelchen und Schalke 04 hätte ja, das ist aber auch eine Weile her, wir reden über den 34. Spieltag der Saison 2000-2001, fast mal so ein richtiges Titelchen gewonnen nach dem 5-3 am letzten Spieltag gegen die Spielvereinigung Unterhaching. Wir kennen ja den Meister der Herzen, die 4-Minuten-Meisterschaft, aber die Bayern, die dann durch das Tor von Patrick Andersson beim HSV doch noch was dagegen hatten und in der Nachspielzeit die Meisterschaft an sich rissen, haben dann für ein Tal der Tränen gesorgt rund um das Gelsenkirchener Parkstadion, in dem Schalke 04 damals noch seine Heimspiele ausgetragen hat. Ich möchte mit dir die 11 Meister der Herzen durchgehen, die Startelf des FC Schalke 04. In diesem besagten Spiel gegen die Spielvereinigung Unterhaching haben wir lange nicht mehr gemacht. Ich rufe einfach mal wie ein Stadionsprecher die Rücknummer und den Vornamen und du brüllst, wie es Schalke-Fans nicht besser tun könnten, den Nachnamen ins Mikrofon. Und das machen wir 11-mal, weil 11 Spieler gehören oder gehörten auch im Jahr 2001 zu einer Startelf. Bist du bereit für dieses kleine Spielchen?
Ich bin bereit.
Im Tor unsere Nummer 1. Oliver
Reck.
Richtig. Mit der Nummer 2. Nico van
Kerkhoven.
Ja. Unsere Nummer 6. Der Mann, der nicht die Gelbsucht hat, aber der viel Gelb mit sich herumträgt. Thomas.
Hi, To.
Unsere Nummer 7.
Hoi, Suse.
Andreas.
Möller. Du heue Suse.
Die Nummer 8 trägt Jörg
Böhme.
Richtig. Mit der Nummer 11. Unser Däne Ebbe
Sand.
Die Nummer 12 auf dem Trikot trägt Marco van.
Marco van.
Basten, nein.
Ja, ja.
Nicht Marco van Basten.
Natürlich nicht Marco van Basten.
Marco, auch ein Niederländer.
Ja, Marco van.
Hook.
Hook. Marco van Hoogdalen.
Ja,
ja,
die Nummer 14. Die Nummer 14, Gerald.
Ah, Samoa.
Die Nummer 15. In Klammern Innenverteidiger. Thomas.
Weil doch.
Richtig. Die Nummer 20. Der Schlafzimmerblick auf zwei Beinen. Jirgi.
Niemec.
Und die Nummer 21. Emil.
Penzer, Fußballgott.
Das stimmt. Fast richtig. 10 von 11 und ja, 10,5 von 11. Hast du sehr gut gemacht. 2001, verdammt lang her, aber das ist ja genau die Zeit, in der man sich wahrscheinlich die Dinge, die Spielernamen, die Ergebnisse am besten merken konnte. So geht's mir zumindest mit den frühen 2000ern, mit den 90ern und teilweise auch noch mit den 80ern.
Das war sehr schön. Das war eine schöne Erinnerung. Haben wir eigentlich dieses, das möchte ich auf die Anschluss-Playlist packen, dieses Blau und Weiß, weißt du?
Blau. Ja, dieses Blau und Weiß, wie, ja, der Schalke-Song, Blau und Weiß.
Schalke-Song.
Ja, wie heißt das noch? Ach, das finde ich raus. Du kannst ja erstmal dein kleines Quiz machen und in der Zwischenzeit check ich mal, wie der denn heißt, damit der auf die Anschluss-Playlist kommt.
Okay,
Blau,
ich bin ja
und Weiß, wie liebe ich dich.
Blau und Weiß, na. Okay, ich bin am Wochenende nicht in Traben-Trarbach, nicht in Cochem und auch nicht in Bulley, sondern in Trier gewesen. Und es gibt ja einen Verein, der hat auch mal in der zweiten Bundesliga gespielt. Wie heißt der, lieber Michael?
Eintracht Trier.
Ist es richtig, dass Trier die drittälteste oder die zweitälteste Stadt ist Deutschlands?
Die zweitälteste.
Nein, Eintracht Trier ist die älteste Stadt. Aber darauf wollte ich auch nicht hinaus.
Nee, du hast gesagt, die drittälteste oder die zweitälteste?
Ja, ist beides falsch. Aber gut. Ich möchte mit dir über berühmte Sportpersönlichkeiten, Fußballpersönlichkeiten von Eintracht Trier sprechen. Und zwar
Niko Paczynski.
Ich bin, ja okay, Niko Paczynski ist richtig, aber wir fangen jetzt erst einmal an mit einem Trainer. Ich bin ein Trainer von Eintracht Trier gewesen. Man kennt mich. Ich war unter anderem auch deutscher Fußballnationalspieler. Ich trainierte in meiner Zeit als Trainer unter anderem SSV Jahn Regensburg. Ich war Co-Trainer bei TuS Koblenz, also quasi schon um die Ecke. Dann war ich bei Eintracht Trier. Später dann noch bei Wacker Burghausen, Rot-Weiß Oberhausen, Rot-Weiß Frankfurt und zwischen 2022 und 2024 noch beim SC Türgücü Osnabrück. Als Bundesliga.
Mario Basler
ist richtig.
Mario Basler, stimmt. Oh, ey, krass, ja. Basler. Hat ein bisschen gedauert, aber bei Osnabrück hat es dann gedämmert. Das wusste ich noch. Und wow, der hat auch schon ein paar Vereine hinter sich, ne? Aber Mario Basler bringt man ja mittlerweile eher durch seine unqualifizierten Aussagen in Fußball-Talkshows in Verbindung oder eben den Spieler Mario Basler, der ja eine viel größere Karriere zu bieten hatte.
Definitiv. Dann schauen wir ganz kurz, warte mal ganz kurz, auf den nächsten Spieler. Wer bin denn ich? Warte mal ganz kurz, Mist, jetzt habe ich hier einmal ganz kurz.
Jetzt machst du es aber spannend.
Mache ich es aber spannend, ne?
Hast du die Sachen wieder nicht aufgeschrieben, holst die jetzt gerade frisch aus dem Internet?
Nein, ich habe es mir aufgeschrieben. Ich muss es nur ganz kurz, ich habe es mir digital aufgeschrieben, musste nur kurz entsprechend den Cheat öffnen. Also, auch ich bin ein Trainer. Aber ich war nicht nur während meiner Laufbahn bei Eintracht Trier, sondern unter anderem auch noch beim FSV Salmrohr, beim 1. FC Magdeburg, bei den Stuttgarter Kickers, beim SV Meppen.
Ach, SV Meppen, ja, Paul Linz.
Paul Linz ist absolut richtig. Sehr, sehr gut. Ich habe gerade eben hier so gestockt und zwar habe ich gerade eben hier noch einen Abgleich gemacht und zwar ist derjenige Spieler, der hier eigentlich laut Internetrecherche auch mit Eintracht Trier in Verbindung gebracht wird, laut Wikipedia doch nicht mehr bei Eintracht Trier am Start. Deswegen muss ich sagen, ja, es ist natürlich Niko Paczynski auch noch gewesen, aber es ist ganz merkwürdig. Und zwar wurde mir hier Bernhard Trares noch bei Eintracht Trier angezeigt, aber der hat ja gar nicht bei Eintracht Trier gespielt.
Wahrscheinlich nicht, da kann ich jetzt wenig zur Auflösung beitragen.
Nee, hat er tatsächlich nicht. Okay, es wäre eigentlich noch, eigentlich war Bernhard Trares noch in meiner Runde und das ist mir jetzt gerade ein bisschen unangenehm, aber so ist
ich
es
weiß,
halt.
Ich weiß, dass Rudi Tömmes mal für Eintracht Trier gespielt hat, er hat nämlich mal ein entscheidendes Tor im DFB-Pokal erzielt. Rudi Tömmes ist so der Pokalheld gewesen von Eintracht Trier.
Ja, und wie gesagt, Niko Paczynski weiß man noch ganz genau und da kann ich nämlich auch noch eine Geschichte zu erzählen, denn ich war bei einem Spiel von Eintracht Trier damals im Weserstadion im DFB-Pokal und das war ein großes Hin und Her und der unterklassige Verein von Eintracht Trier hat Werder damals an den Rand einer Niederlage gebracht, aber am Ende setzte sich Werder als große Pokalmannschaft natürlich durch. Und Niko Paczynski traf auch damals für Eintracht Trier. Ja, das sollte eigentlich noch ausufernder sein, aber dadurch, dass Bernhard Trares, warum, das ist echt interessant. Ich habe hier nach einer Liste geschaut von großen Spielern oder beziehungsweise bekannteren Spielern, die für Eintracht Trier gespielt haben. Und da stand zum Beispiel auch noch Dennis Krupke drauf, aber Dennis Krupke hat auch nicht für Eintracht Trier gespielt, wenn man näher ranzoomt. Das ist irgendwie interessant. Man
darf aber nicht. Rudi Tömmes hat 1997, ich habe das gerade nochmal recherchiert, mit seinen Toren erst Schalke und dann Dortmund aus dem Pokal geschossen. Und Trier spielte ja auch mal eine Weile in der zweiten Bundesliga. Also es ist jetzt nicht nur ein kleiner unterklassiger Verein aus der ältesten Stadt Deutschlands, sondern auch ein Verein, der zumindest den Zweitliga-Profifußball jahrelang geprägt hat.
Definitiv. Und es gibt noch eine ganz witzige Geschichte. Meine ältere Schwester, die hat hier damals mal in Hamburg eine große Party veranstaltet und wollte sozusagen als Start in diese Party mit einem Stadtbus hier alle durch die Hamburger Stadt fahren lassen. Und dieser Bus hatte ein Trierer Kennzeichen. Und da sind dann halt auch so Leute reingegangen, Eintracht Trier, ne? Und dann sagte er so, ja, ich bin der Busfahrer von Eintracht Trier. Also das heißt, der Busfahrer von Eintracht Trier hat uns damals durch Hamburg
Hat sie noch ein bisschen was dazu verdient, noch ein paar Euro hinzuverdient.
Genau.
Ja, ich meine, so eine Stadtrundfahrt durch Hamburg dauert ja auch länger als eine Stadtrundfahrt durch Trier. Aber Trier ist schön. Trier ist die Geburtsstadt meiner Mutter.
Wirklich?
Wirklich, ja. Die ist in Trier zur Welt gekommen. Ich bin früher als Kind oft in Trier gewesen, weil meine Mutter, die ursprünglich aus dem Saarland stammt, wenn wir meine damals noch lebenden Großeltern besucht haben, sind wir immer durch Trier gefahren. Und das hat immer sehr lange gedauert, weil da auch immer sehr viel Verkehr war. Und wir sind auch immer am Moselstadion vorbeigefahren. Und wenn da viel Verkehr war, habe ich mich immer gefreut, wenn wir da im Stau standen, weil dann habe ich immer noch ein bisschen mehr Zeit gehabt, um einen Blick ins Moselstadion zu erhaschen.
Okay, das finde ich spannend. Da haben wir ja auch drüber gesprochen, dass wir das ganz gerne tun. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war jetzt gerade eben so ein bisschen unzufrieden, deswegen gib mir noch mal eine Chance. Ich habe jetzt hier ganz spontan noch zwei Spieler ausfindig gemacht, und zwar einen, den kennt man sonst nur aus großen Europacup-Nächten mit dem Karlsruher SC. Und zwar avancierte
Euro-Eddy.
Am Euro-Eddy. 2. November 1993 dank meiner 4 Treffer beim 7:0 gegen den FC Valencia zum Euro-Eddy. Edgar Schmidt, genau.
Edgar Schmidt, ja.
Oder auch natürlich, ich habe angesprochen, Fabian hat es angesprochen, es gab eine Trainerdiskussion, anscheinend zumindest schwappte sie so ein bisschen an den Strand wie eine kleine Welle bei Eintracht Frankfurt um mich. Aber mein Papa, der hat auch eine Trierer Vergangenheit.
Ja, Klaus Toppmöller.
Ja, siehst du. Jetzt haben wir doch noch zwei hinbekommen. Oh, ich bin ein bisschen erleichtert, dass ich hier nicht so blank dastehe wie sonst immer.
Ja, Mensch, du warst auf Recherchereise in Trier. Und hast das mit
einem
kleinen Besuch bei Ilvi verbunden. Du hast ja auch schon Blau und Weiß auf die Spotify-Playlist gepackt. Sie heißt Anstoß. Von mir gibt's einen Song, der hat mit Weihnachten zu tun, weil es ist schon der 15. Dezember. In 9 Tagen kommt bereits der Weihnachtsmann. Ich nehme natürlich keinen klassischen Weihnachtssong, sondern einen eher rockigen Weihnachtssong. Christmas All Over Again von Tom Petty and the Heartbreakers ist mein Beitrag für die Spotify-Playlist. Mehr habe ich dieser Folge nicht beizusteuern.
Bevor ich nur noch Benjamin Blümchen-Songs auf die Anstoß-Playlist packe, möchte ich aber trotzdem natürlich noch für Ilvi, für meine Nichte, raufpacken. Who you share it with. Mit wem du es teilst. Also vor allen Dingen natürlich dann die Zeit von dem Interpreten Lay Up. Who you share it with, möchte ich auch noch mit draufpassen. Liebe Grüße in Richtung Trier. Nicht an Bernhard Trieris und auch nicht an Dennis Krupke, aber an Ilvi und natürlich auch an die, wie sagt man so schön, die glücklichen Eltern.
Genau, schönes Schlusswort. Wir hoffen, dass ihr gut durch die Woche kommt, und dann hören wir uns bald wieder hier in diesem Podcast, der Anstoß heißt. Macht's gut. Auf Wiederhören.
Tschüss.
Anstoß, der Fußballpodcast.